Ja, wir wollen mit unserer Serie auch weiter fortfahren, der chronologischen Evangeliumsharmonie. Und wie letzten Mittwoch auch angekündigt, gehen wir in unserer Geschichte, wo Jesu sich mit der samaritanischen Frau auch im Gespräch war, auch weiter. Und wir finden das Ganze in Johannes 4. Und jetzt aber hier die Verse 27 bis 38. Wir wollen nun die Verse auch gemeinsam jetzt lesen. Unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand, was fragst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen, ging hin in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Inzwischen baten ihn die Jünger Rabbi Is. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Da sagten die Jünger zueinander, hat ihm jemand zu essen gebracht? Jesus sprach zu ihnen, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu vollenden. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Seht, ich sage euch, macht eure Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sie sich miteinander freuen, der, der sät und der, der erntet. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit hineingekommen. Vorausgegangen ist ja zu dieser Unterhaltung die Situation gewesen, dass Jesus ja mit seinen Jüngern nach Sichar in Samarien kam und Jesus ließ sich am Brunnen Jakobs, am Jakobsbrunnen auch nieder und die Jünger gingen in die Stadt Sichar, um auch Speise für sie auch zu kaufen. Und wir wissen dann, wie der Herr Jesus mit der samaritanischen Frau eben in Kontakt gekommen ist und wir haben dann die einzelnen Stufen der persönlichen Evangelisation auch betrachtet. Wie da Jesus das Interesse bei ihr geweckt hat, dann das Evangelium ihr erklärt hat von dem lebendigen Wasser auch. Dann hat er ganz gezielt ihre Not, ihre Sünde auch aufgedeckt und dann ging ja das Gespräch über um den Ort der Anbetung und schlussendlich hat er sich ihr persönlich als der Christus, als der Messias auch zu erkennen gegeben. Und nun schließen sich jetzt diese Verse an und da heißt es bei uns in Vers 27, unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er jetzt mit dieser Frau redete. Dieses erste Wort unterdessen, das heißt, solange Jesus noch mit dieser Frau redete, kamen die Jünger. Und das ist so interessant. Ist das Zufall oder hat Gott auch hier einen gewissen Plan auch dahinter? Schaut mal, wenn die Jünger früher gekommen wären, dann hätten sie möglicherweise das Gespräch irgendwie gestört. Die Frau hätte nicht das Vertrauen dann zu diesen Jüngern gehabt, weil sie hat sie ja gar nicht gekannt, fremde Männer. Sie hat ja mit Jesus gesprochen. Möglicherweise hätte sich das Gespräch überhaupt nicht so weiterentwickelt. Wären die Jünger später gekommen, dann hätten sie nicht gehört, eben so diese letzten Worte des Herrn Jesus, wo er sich der Frau gegenüber als Christus zu erkennen gegeben hat. Also unterdessen, ja, wie er noch sprach, sind sie gerade noch dazu auch gekommen. Und so können wir allein aus diesem Wort entnehmen, dass bei Gott, beim Herrn Jesus, gibt es keine Zufälle. Wir könnten sogar so weit gehen, alles ist wirklich bis zur letzten Minute durchgeplant, in dem Sinne, dass er alles im Griff hat. Wisst ihr, und wenn wir manchmal persönlich meinen, es muss irgendwie schneller oder langsamer gehen, dann dürfen wir uns immer daran erinnern, Gott hat seine Zeit. Gott hat seine Zeit, an ihm geht alles auch vorüber. Und die Jünger, sie kamen und sie wunderten sich, dass der Herr Jesus mit dieser Frau redete. Wir haben ja kurz auch diesen Punkt schon betrachtet. Damals war es eben sehr ungewöhnlich, dass ein jüdischer Rabbi mit einer Frau gesprochen hat. Vor allem in Abwesenheit anderer Leute, das kann ja gewisse Vermutungen dann aufwerfen, und darum hat man das zu der damaligen Zeit definitiv auch vermieden. Und vor allem, wenn man gewusst hat, dass eben sie doch eine, ja, in den Augen so vieler Menschen eine so große Sünderin auch war. Und darum haben sich eben die Jünger an dieser Stelle auch sehr verwundert. In unserem Bericht, in den Versen, wird auf einmal jetzt wieder umgeschwenkt, das heißt, von den Jüngern geht es jetzt wieder auch, widmet sich der Frau auch zu. Wir wissen ja, dass sie eben zu dem Brunnen gekommen ist, um Wasser zu schöpfen. Das war doch ihr Hauptanliegen gewesen. Und nun, wie heißt es hier? Vers 28, da ließ die Frau ihren Krug stehen. Und der Gedanke, der so interessant. Ich habe ja auch schon mal angekündigt, der Herr Jesus, der war müde, so wie die Jünger, er hatte Durst und Hunger gehabt, und in dieser Geschichte wird nirgends berichtet, ja, dass er tatsächlich einen Schluck Wasser jetzt bekommen hat. Und genauso scheint es jetzt auch bei dieser Frau zu sein, sie ist ja nicht umsonst hierher gekommen, sie wollte doch Wasser schöpfen für sich, und jetzt lässt sie den Krug einfach stehen und läuft in die Stadt zurück. Das ist doch ganz interessant. Hätte sie nicht eigentlich den Krug voller Wasser mitnehmen können, im Haus da irgendwo noch abstellen, vielleicht irgendwo schon das Essen bereiten wollen, wie auch immer. Es war ja Mittagszeit gewesen, aber sie lässt den Krug einfach auch stehen. Es könnte möglicherweise so dieses Symbolbild auch sein, den Wasserkrug zurückzulassen, das heißt, ihr altes Leben hat sie in gewisser Weise zurückgelassen. Ihre Prioritäten haben sich völlig verändert. Sie war so voreingenommen oder eingenommen, muss man so sagen, von diesem Gedanken, dass sie nicht anders konnte, wie in die Stadt zurückzulaufen und den Menschen dann Folgendes auch zu sagen, und zwar in Vers 29, kommt. Und auch hier ist es so interessant, wie wir betrachtet haben, warum ist sie überhaupt zum Jakobsbrunnen hinausgegangen, ja, vor die Stadt, ungefähr einen Kilometer. In der Stadt gab es genauso einen Brunnen. Sie hat sich doch nicht getraut, sozusagen unter diese Leute zu gehen. Aber jetzt geht sie freiwillig mit dieser Botschaft auch zu den Leuten. Und das ist etwas Besonderes, ja, wo früher eben ja Scham da war, wo man irgendwie was verdecken, vertuschen wollte, da ist sie so erfüllt und kommt auch ja zu den Menschen. Und das bedeutet aber auch, wie es hier ja weiter auch heißt, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Sie tut jetzt nicht mehr drum rumreden. Die anderen wussten ja von ihrem Lebensstil, ja? Aber jetzt sagt sie ganz offen, sie steht sozusagen zu ihrer Vergangenheit, zu ihren Verfehlungen, zu ihren Sünden und sie ist wirklich bereit, ganz, ganz offen darüber auch zu sprechen. Und jetzt sagt sie aber, ob dieser nicht der Christus auch ist. Für die Frau, wir haben ja diese Reihenfolge auch betrachtet, ja, wenn jemand aus der Vergangenheit, aus dem Leben, der völlig unbekannt ist, einem ja, die Tatsachen mitteilt, dann ist es kein gewöhnlicher Mensch. Und die Frau ist ja zu dem Punkt gekommen, dass sie sagt, ja, du bist ein Prophet. Und dann konnte der Herr Jesus sie ja weiterführen und sie hat tatsächlich ja erkannt, dass Christus ihr gegenüber auch steht. Und nun kommt sie jetzt in die Stadt und es ist so interessant, sie tut jetzt ihre persönliche Erkenntnis nicht den Leuten irgendwie überstülpen, dass sie sagt, ich weiß ganz genau, ich habe da einen Menschen, das ist der lang erwartete Messias, sondern sie tut es mit einer Frage verbinden und sagt, komm doch heraus und schaut, ob nicht dieser Mensch, der mir alles gesagt hat, der Messias ist, auf den wir persönlich, das haben wir auch betrachtet aus 5. Mose 18, ob wir diesen Menschen auch erwarten, ob es nicht dieser Mensch auch ist. Also sie möchte ihren Glauben, können wir sagen, nicht aufdrängen den Menschen, sondern sie bietet ihnen auch ihren Glauben an. Und dann etwas Besonderes hier, Vers 30, da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Meine Lieben, muss man nicht in gewisser Weise glaubwürdig sein, ja, dass man mitten am Tag, wo jeder seine Pflichten und Aufgaben hat, dass man dann wirklich bereit ist, alles liegen und stehen zu lassen und wirklich aus der Stadt einen Kilometer rauszulaufen und dann irgendeinen Menschen zu treffen, der möglicherweise der Messias ist. Das ist doch interessant. Aber wisst ihr, offenbar hat die Frau mit so einer, ja, vielleicht Vollmacht gesprochen, mit so einer Überzeugung gesprochen. Und die Menschen der damaligen Zeit, sie waren ja in der Erwartung, dass der Messias doch kommen soll. Und darum haben sie ihr auch diese Worte abgekauft. Und das Interessante ist, dass diese Frau, ja, die ja gemieden hat, in die Frau zu gehen, sie ist jetzt bereit, diesen Menschen die frohe Botschaft zu bringen. Und das ist auch so ein Gedanke, meine Lieben, wenn jemand ein Kind Gottes wird, neues Leben erhält, dann ist diese Person gern bereit, auch die eigene Erfahrung ja, mit anderen Menschen auch zu teilen. Das hängt direkt miteinander auch zusammen. Und wenn das nicht geschieht, meine Lieben, wenn das Bekennen des Christus nicht vorhanden ist, dann müssen wir uns wirklich Fragen stellen, ob überhaupt eine Wiedergeburt auch da ist. Das hängt ganz, ganz direkt miteinander auch zusammen. Ich habe ein Zitat von Hudson Taylor gefunden, das mich persönlich auch berührt hat. Er hat so gesagt, einige wollen so gerne Nachfolger der Apostel sein. Sind wir alle irgendwie ja so, dass wir sehr gerne den Aposteln und was alles sie gewirkt haben, nachfolgen wollen. Aber er sagt so, ich würde lieber ein Nachahmer der samaritanischen Frau sein, die, während die Jünger etwas zu essen kauften, in ihrem Eifer für die Seelen ihrer Mitmenschen ihren Wasserkrug vergaß. Sie ist gekommen zu dem Brunnen, um natürliches Wasser zu schöpfen. Und da Jesus hat ihr Herz so verändert, dass sie sozusagen ihre irdischen Pflichten und Aufgaben in gewisser Weise verdrängt hat, auf den zweiten Platz gestellt hat. Und für sie war jetzt viel, viel wichtiger zu sagen, bevor dieser Fremde, der sich ihr als Christus, als der Messias offenbart hat, bevor er weitergeht, das ist jetzt die Chance, schnell in die Stadt zu gehen und allen Leuten die Botschaft auch zu sagen. Und darum diese Aussage von Hudson Taylor: Die Jünger selber, ja, sie haben überhaupt die Situation gar nicht so eingeschätzt. Sie haben nicht gesagt, das kommt nicht aus dem Text heraus, als sie die Speise kauften, dass sie einfach so nebenbei nur gesagt hätten, ja, wir wollen bei euch Speise kaufen, aber wisst ihr, wir haben euch noch etwas viel, viel Besseres zu erzählen. Da draußen, so ein Kilometer von der Stadt weg, am Jakobsbrunnen, da ist der Messias. Das haben sie nicht gemacht, ja? Davon lesen wir nichts. Aber diese Frau, sie war bereit, zurückzugehen und den Leuten das Ganze zu erzählen. In Vers 31 lesen wir dann, dass ja, die Jünger dann zurückkommen und sie beten dann den Herrn Jesus: Rabbi, iss. Ich habe mich auch da gefragt, die ursprüngliche Situation war doch die, dass sowohl der Herr Jesus als auch die Jünger, sie waren hungrig gewesen. Und jetzt gehen sie ja in die Stadt, sie kaufen etwas. Und ich habe für mich persönlich mich gefragt, haben die Jünger, als sie von der Stadt zum Jakobsbrunnen gingen, haben die vielleicht schon etwas gegessen von dem, was sie gekauft haben? Was meint ihr? Haben die gegessen oder nicht? Ist eine Frage, ja. Ich vermute mal, dass sie es nicht gemacht haben. Wisst ihr, sie haben sich wirklich verstanden als eine Einheit. Und wenn der Herr Jesus ihnen gesagt hat, geht hin und kauft, ich warte auf euch hier, dann haben die den Auftrag ausgeführt und sind wirklich mit dem Essen unangerührt zurückgekommen. Ja, und jetzt merken sie, ja, er ist irgendwie im Gespräch und die Frau läuft jetzt weg und der Herr Jesus, er zeigt überhaupt keine Anstalten, irgendwie zu essen. Möglicherweise spricht die Fürsorge, die Liebe zu ihrem Meister, aber möglicherweise waren sie einfach selber auch hungrig. Aber sie haben nicht sich getraut, natürlich ohne den Meister zu beginnen. Aber der Herr Jesus, der hat überhaupt kein Verlangen nach dem Essen. Und hier ist wiederum so interessant, da wo die Jünger so fokussiert waren, ja, auf ihre natürlichen Bedürfnisse, auf ihren Hunger, auf ihren Durst, war der Herr Jesus bereit, anderen Menschen ihren geistlichen Durst und ihren geistlichen Hunger auch zu stillen. Die Jünger waren nur darauf aus, was sie selber bekommen können. Und der Herr Jesus ist bereit, was zu machen? Anderen Menschen zu geben. Meine Lieben, und das ist etwas sehr, sehr Grundlegendes. Die Frage ist, wenn wir auch zusammenkommen, wie ist eigentlich unsere Herzensstellung? Was erwarten wir? Ich habe schon manche Gespräche geführt und einerseits verstehe ich das Ganze sehr, sehr gut. Man sagt sich, Mensch, wenn ich zum Gottesdienst komme, dann möchte ich etwas bekommen. Und das ist auch verständlich, wir haben unseren Hunger, wir haben unseren Durst und er muss gestillt werden. Aber die große Frage, die sich auch hier immer wiederum stellt, was geben wir tatsächlich anderen, damit sie ihren Hunger und ihren Durst stillen können? Sind wir wirklich so bedacht einfach auf diese natürlichen Bedürfnisse oder sehen wir diese geistliche Dimension? Wir sehen hier, dass der Herr Jesus, obwohl er hungrig und durstig war, war er von seinem Auftrag völlig ergriffen. Er hat die Chance, die Möglichkeit gesehen und darum galt es, hier völlig unabhängig, ob man müde, ob man hungrig oder durstig ist, die Gelegenheit auch zu ergreifen. Und er erklärt es jetzt auch in diesen Versen 32 und folgender. Er sprach zu ihm: Ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Gott hat uns als Menschen natürlich so geschaffen, dass wir einige Male am Tag Hunger, Durst auch verspüren, und darum ist es etwas ganz, ganz Natürliches auch. Wenn wir essen und trinken, dann bekommt unser Körper Kraft und Energie auch. Das ist völlig normal, so hat Gott uns auch geschaffen. Aber schaut man, der Herr Jesus, er lehnt diesen Punkt ja nicht ab, sondern er möchte den Fokus der Jünger eben auf diese geistliche Ebene auch legen und sagt: Ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Ich habe etwas, was ihr noch nicht habt. Und das ist auch so interessant, ja? Sie sind ja mit ihm gewandelt und jetzt sagt er: Ich habe etwas, was ihr noch gar nicht habt. Also er hat definitiv sie neugierig gemacht, und wie wir dann aus der weiteren Geschichte ja auch kennen, die Jünger, sie werden genauso das auch noch kennenlernen, was es bedeutet, eine Speise zu haben, eine geistliche Speise, die mit der natürlichen nicht zu vergleichen auch ist. Die Reaktion jetzt der Jünger, die ist immer noch auf dieser natürlichen Ebene. Da sagten die Jünger zueinander: Hat ihm jemand zu essen gebracht? Und mir kam hier wieder so der Gedanke, dass sie vielleicht bei sich gedacht haben: Mensch, wir sind von sicher jetzt auch hier rüber, wir haben von dem Essen nichts angerührt, aber hat vielleicht unser Herr und Meister selbstsüchtig gehandelt und selber schon irgendwie gegessen und nicht auf uns gewartet? Das ist vielleicht ein Gedanke. Aber der andere Gedanke ist, dass sie einfach nicht den Blick hatten. Ja, sie hatten nicht den Blick für diese geistliche Dimension, sondern sie haben immer noch auf dieser irdischen Ebene auch weiter gedacht. Und dann kommt aber ja ein Abschnitt, wie Jesus dann auch weiter spricht zu ihnen: Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu vollenden. Überhaupt diese Verse jetzt 34 bis 38, dann nutzt der Herr Jesus dazu, um den Jüngern eine ganz wichtige Lektion auch zu erteilen, und zwar die Lektion von dem Säen und auch von dem Ernten. Die Jünger, sie wollten dem Herrn Jesus ja natürliche Speise bringen. Ja, sie haben sie eingekauft in Sichern und wollten sie ihm bringen. Und der Jesus, er tut das Ganze ja nicht ablehnen. Er tut sogar in dem Vater unser, hat er diesen Gedanken ja eingeschlossen, ja, dass wir beten sollen um unser tägliches Brot. Und doch, meine Lieben, hat er sie etwas gelehrt: Wenn es darum geht, Prioritäten im Leben zu setzen, dann greift Matthäus 6, Vers 33. Da heißt es so: Zuerst, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles auch zufallen. Das heißt, wichtiger als die irdische Nahrung war für den Herrn Jesus, den Willen Gottes auch zu erfüllen. Möglicherweise, als der Jesus hier ja so sprach: Meine Speise ist es, den Willen Gottes, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, dann hat er auch hier an 5. Mose 8 und hier an den 3. Vers auch gedacht. Da ist die Rede, wie Gott das Volk Israel durch die Wüste auch geführt hat. Und da heißt es so: Er demütigte dich und ließ dich hungern und ernährte dich mit Manna, das du und deine Väter nicht gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was das aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Meine Speise ist es, den Willen Gottes auch zu tun. Und hier haben wir meine Speise, eine Gleichung, ja, dass Speise gleichgesetzt wird, mit dem Willen des Vaters auch zu erfüllen. Die natürliche Speise, was macht sie mit unserem Körper? Sie gibt uns die richtigen Nährstoffe, sie gibt uns die richtige Energie, die nötige Kraft, können wir sagen, dass wir einfach ja unseren Pflichten, Aufgaben nachkommen können. Das trägt sozusagen zur Gesundung auch bei. Und jetzt der Gedanke, wenn Speise auf dem geistlichen Gebiet, ja, den Willen Gottes zu tun ist, dann können wir das eins zu eins auch hier übertragen. Das heißt, wenn wir den Willen unseres Vaters tun, dann wird es für uns persönlich Kraft geben, das wird uns mit der nötigen Energie auch erfüllen. Ja. Wir werden vorwärts gehen, wir werden gestärkt sein, wenn wir in dem Willen des Vaters auch ruhen. Und genauso können wir, meine Lieben, jetzt umgekehrt auch sagen, wenn wir unser Leben nicht nach dem Willen des Vaters ausrichten, was wird dann passieren? Genau das Umgekehrte, ja? Wir werden kraftlos werden, wir werden immer noch vielleicht laufen und irgendwie wirken wollen, aber es wird uns nicht gelingen, wir werden keine Energie haben, vielleicht keine richtige Motivation auch haben und wir verlieren tatsächlich das Ziel der Nachfolge auch aus den Augen. Es heißt ja so, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Auch dieser Gedanke, der mich gesandt hat, wer ist es? Der Herr Jesus hat ja davor, das haben wir am Sonntag betrachtet, von dem Vater gesprochen, ja? Von dem Vater, der jetzt den Sohn gesandt hat. Und das ist so wichtig, meine Lieben, auch für unser Leben, dass wir uns dessen bewusst sind, wenn wir etwas tun sollen, dass wir uns der Sendung bewusst sind, ja? Dass wir nicht menschlich irgendwas tun. Und darum ist es für uns ein Anliegen, ja? Ob es jetzt beim Kindergarten ist oder irgendwelche andere Themen, dass wir nicht menschlich irgendwas aus der menschlichen Weisheit heraus machen, sondern dass wir die Sendung auch in klaren Auftrag dazu auch haben. Und dann dieser Gedanke, um sein Werk zu vollenden. Was ist eigentlich mit diesem Werk gemeint? Mit diesem Werk ist ja das gemeint, dass der Herr Jesus auf unsere Erde gekommen ist, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist und dass wir jetzt im Glauben das Ganze auch fassen können und dass er für uns natürlich auch auferstanden auch ist. Wir haben einen Hinweis in Johannes 6, Vers 40, da heißt es so, denn das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass wer den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und wann wurde dieses Werk zu Ende, sozusagen abgeschlossen? Das war am Kreuz, als der Herr Jesus rief, es ist vollbracht. Ja, dann war dieses Werk, was der Vater ihm auferlegt hat, es war dann auch vollbracht. Und dann aber auch dieser Gedanke, sein Werk zu vollenden. Wir haben ja über die Osterzeit auch diesen Gedanken hier und da gehört, dass der Jesus nicht nur einen Anfang gemacht hat, ja, und dann, als es ja wirklich brenzlig, wie man so sagt, wurde, als es um ja, Schmerzen ging, um den Tod, dass er dann keinen Rückzieher gemacht hat, ja, sondern er hat das Werk auch vollendet. Und das bedeutet wiederum für uns, meine Lieben, dass wir nicht nur in Anfang irgendwo machen und ja, gerne dabei sind, sondern dass wir das Werk gerne bereit sind, auch zu vollenden. Nicht der Anfang wird gekrönt, sondern auch das Ende. Und wir können schon aus diesen Versen entnehmen, die Abhängigkeit des Herrn Jesus von seinem Vater und sein Gehorsam, ja, dem Vater gegenüber, der zieht sich wie ein roter Faden durch sein ganzes Leben. Weiter heißt es so, sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Und hier möchte der Herr Jesus, ja, seine Jünger, er spricht ja zu ihnen, er möchte sie motivieren und möchte sagen, wisst ihr, ihr seht, wie ich jetzt arbeite und ihr sollt eigentlich genauso in meine Fußstapfen auch treten. Was bedeutet eigentlich Erntezeit? Erntezeit bedeutet, ja, die Frucht, die ist reif und dann muss man wirklich die Ärmel hochkrempeln, wie man so sagt, und loslegen. Da kann man nicht dann warten und schauen, ach, irgendwann mal machen wir es, ja, sondern die Erntezeit, das ist eben die Gelegenheit, die man jetzt wahrnehmen auch muss. Und die Erntezeit ist eben die Arbeit, die man jetzt macht. Und wenn man das vielleicht hinauszieht, dann ist vielleicht der Zeitpunkt, ja, vorbei und die Frucht kann dann auch schlecht werden. Und das bedeutet, meine Lieben, auch für uns, seht diese Erntezeit. Wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen, wenn der Herr Jesus uns irgendwie anspricht, ja, mit einem Menschen vielleicht ins Gespräch zu kommen, dass wir das Ganze nicht aufschieben, ja. Wenn Menschen irgendwie vielleicht angesprochen auch sind, dass wir das Ganze nicht auf später hinausziehen, sondern es wirklich auch beherzt angehen. Und dann aber dieser Gedanke, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Es war wohl damals so gewesen, dass man im November die Saat auch ausgestreut hat und im Dezember bereits, und da soll sich wohl unsere Geschichte auch abspielen, hat man schon wirklich die grüne Halme gesehen. Ja, und der Herr Jesus, er stand jetzt draußen eben vor der Stadt, umringt von Feldern, die eben eingesät auch waren. Und 4 Monate später, so etwa im April, hat man dann auch die Frühjahrsernte auch eingefahren. Und darum ist auch hier der Gedanke, wie hier sehr interessant sagt, sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, und dann sagt er so, seht, ich sage euch. Ja, das ist eine Gegenüberstellung. Die Jünger denken, es ist noch 4 Monate bis zur Ernte, man hat noch Zeit, wir müssen uns gar nicht beeilen. Und da Jesus, er sieht die Situation ganz, ganz anders, dass er sagt, ihr müsst die Situation mit geistlichen Augen sehen. Jetzt ist die Gelegenheit, wo wir wirken, auch können. Und darum kommt jetzt dieser Aufruf, macht eure Augen auf und seht auf die Felder. Das ist wirklich eine Aufforderung, ja? Macht eure Augen auf und seht auf die Felder, die reif sind zur Ernte. Was bedeutet das für uns, meine Lieben? Dass wir ganz gezielt Gott bitten sollen um geöffnete Augen. Was bedeutet eigentlich, geöffnete Augen zu haben? Dass wir wachsam sind, ja, dass wir präsent sind, dass wir mit einem wachen Blick durchs Leben gehen. Das Gegenteil wäre wiederum, dass wir schläfrig, dass wir abgelenkt, ja, dass es uns überhaupt nicht so richtig interessiert, dass unsere Augen ja eben müde und zum Schlaf sich auch neigen. Da ist überhaupt kein Drang, ja, zur Arbeit etwas zu tun. Und darum auch dieser Gedanke, macht eure Augen auch auf. Bittet, möchte der Herr Jesus uns auch zurufen, bittet um diese offenen Augen für die Ernte, die noch da ist. Und auch für diesen Blick können wir sagen, ja, für einen Blick, welche Arbeit im Reich Gottes auch zu tun ist. Und dann dieser Gedanke, Vers 36, auch weiterhin: Wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben auch. Und hier noch ganz kurz, ich sehe, dass die Zeit auch schon auch dahin ist. Es ist ganz, ganz wichtig, meine Lieben, diese Zusammenhänge hier auch zu sehen. Es gibt den einen, der aussät, das ist der Seemann, und andere, die dann die Ernte auch einfahren. Lasst uns auch über diesen Gedanken einfach nachdenken. Und wir wollen das nächste Mal auch aufgreifen und dann mit unserer Geschichte auch weitergehen. Denn hier sind wirklich so ganz, ganz tiefe Wahrheiten auch verbunden. Ja, Gott segne uns. Amen.